So ich begrüße euch ganz herzlich und wünsche euch einen gesegneten Sabbat. Dankeschön. Ich wollte ein Thema heute sprechen, über ein Thema, das wir eigentlich schon kennen. Zuvor möchte ich aber noch kurz darüber sprechen, ein wenig über Jesus sprechen. Ein wenig über seine Natur und über seine Versuchung, die er hatte. Und wir möchten gemeinsam ein wenig darüber nachdenken und ein wenig im Inneren so ein wenig suchen, wo weichen wir von der biblischen Ansicht ab von Christus. Denn es ist wichtig, dass wir auf dem Fundament stehen, der ein für alle Mal gelegt ist, denn das ist Christus. Aber ich weiß, dass sehr oft, bedingt durch vieles, was man gehört hat bisher, ich habe jetzt auch neulich die Erfahrung gemacht, wo wir in Willich waren, dort drüben im westlichen Teil, im Ruhrpott, habe ich die Erfahrung wieder gemacht, dass sehr vieles doch nicht so verständlich ist, wenn es um Christus geht, wenn es um seine Natur geht. Ich habe dort Fragen gestellt bekommen, wo ich dachte, normalerweise müsste das schon eigentlich klar sein durch die Schriften, aber es ist auch teilweise deswegen, weil viele unserer Schriften noch nicht so ganz gelesen haben. Und teilweise vielleicht, weil ich in den Schriften nicht so deutlich ausgedrückt wurde, ich weiß es nicht. Aber ich möchte darüber noch einmal sprechen jetzt, dass wir auch da, oder besonders da, auf einem Niveau sind, auf einem Fundament stehen, auf dem biblischen Fundament. Das sind Kleinigkeiten, die aber sehr, sehr zum großen Teil, zum großen Bild beitragen, dass wir Gott aus einer anderen Perspektive beginnen zu betrachten und auch den ganzen Erlösungsplan, wie er von Gott eingesetzt wurde. Aber Christus ist im Himmel bei dem Vater gewesen. Und wir kennen all diese kleinen Details. Er kam auf die Erde und in Philipper lesen wir, dass er sich seine Göttlichkeit entäußerte. Er legte also seine Macht ab. Er legte seine Allwissenheit ab. Das ließ er alles im Himmel. Seine Allmacht, seine Allwissenheit, seine Allgegenwart, seine Unsterblichkeit und all diese Eigenschaften, die Gott von Natur aus besitzt, die zur Göttlichkeit gehören, aber nicht unbedingt eine Definition für Göttlichkeit sind. Sie gehören dazu, aber sehr oft hören wir, dass zum Beispiel Gott diverse Wunder gewirkt hat durch viele Menschen. Das macht den Menschen aber nicht göttlich. Samson zum Beispiel war einmal auf dem Weg zu einer Frau und er war mitten auf dem Weg, eine Sünde zu begehen. Er hatte den Geist Gottes nicht in sich, in dem Sinne, dass er gerecht war durch den Glauben. Aber dennoch kam der Geist Gottes über ihn und die Kraft Gottes erfüllte ihn und er zerriss einen Löwen zum Beispiel auf dem Weg. Oder auch als er diese Säulen zerbrach und er selbst darunter starb. Er beging Selbstmord, das bedeutet, es war eine schlechte Sache. Er riss zwar viele Feinde mit sich, aber er beging Selbstmord. Aber dennoch, die Kraft Gottes war in ihm. Das bedeutet also, die Kraft oder Macht, die Christus besaß im Himmel, das machte ihn nicht göttlich. Oder das ist nicht das Erste, was ihn, wenn wir auf Christus schauen, wir als Göttlichkeit definieren würden. Sondern was ihn göttlich machte, war die vollkommene Güte, die er besaß. Und das lag natürlich verankert in seiner Natur. Das ist seine Natur. Seine Natur ist die vollkommene Natur der Liebe, der Güte. Und das macht ihn göttlich. Als er auf die Erde kam, entäußerte er sich und legte all diese Kräfte ab, all diese Macht, die er dort besaß beim Vater. Und natürlich auch seine äußerliche Form. Er hatte eine äußerliche Form, er war Michael, der Erzengel. Und er war dem Vater gleich. Und er hatte ebenbürtige Majestät auch in seinem Aussehen und das legte er ab, seine äußere, seinen Körper, den er dort besaß. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Frage. Was brachte Christus denn mit sich, als er aus dem Himmel kam? Was brachte er mit sich? Was kam denn dort vom Himmel? Denn wenn wir sagen, es war der Sohn Gottes, dann müssen wir uns im Klaren sein, dass der Sohn Gottes, so wie er im Himmel war, auf die Erde kommen musste. Aber natürlich hat er alles abgelegt, was das Äußerliche anbelangt. Aber was kam dann auf die Erde? Das ist die Frage. Und so kommen wir zu der Schlussfolgerung, dass als Christus, der Sohn Gottes, in die Maria hineingelegt wurde, durch die Kraft Gottes, wie das geschehen ist, keine Ahnung, niemand weiß das, Kein Menschen ist das offenbart, außer der Vater weiß das. Und er wurde Mensch. Das bedeutet, es entwickelte sich aus einer kleinen Eizelle, entwickelte sich der Sohn Gottes. Und dort drin, in dieser Eizelle, befand sich der Sohn. Das muss so sein, das ist eine natürliche Konsequenz, wenn wir darüber nachdenken. Ansonsten wäre er nicht der Sohn Gottes, er wäre eine sehr gute Kopie, eine sehr gute Nachahmung des Sohnes. Aber es wäre nicht wirklich der Sohn, der bei dem Vater war. Aber es musste der Sohn sein, weil nur der Sohn kann uns erretten. Das wird dann etwas später noch deutlicher. So, er war in der Maria und wuchs heran. Er war dieses Embryo, dieser Fötus, der dort heranwuchs und immer allmählich größer wurde und größer wurde. Und dieser Fötus, der hatte die äußere Hülle, das ist die Menschlichkeit, die jeder bekommt, das ist die Eizelle, die sich dort entwickelte. Und in dieser Eizelle war der Sohn Gottes, und zwar seine Natur, sein Geist. Das Leben, seine Existenz, die er hatte beim Vater, die war in dieser Eizelle und wuchs heran, wurde geboren. Als er geboren war, hatte er eine äußere Hülle, aber der Geist, den er besaß, die Natur, die kam direkt aus dem Himmel. Es war er. Der Sohn Gottes. So werden uns einige Dinge klar, wenn wir den Erlösungsplan betrachten, vor allem, wenn wir das Leben Jesu betrachten. Wir sehen das Leben Jesu, wie er, Schwester White beschreibt das so eindringlich, ich glaube, im Leben Jesu steht es einmal und auch an anderen Stellen, dass keiner, der in das Antlitz Jesu schaute, konnte sagen, er war ein gewöhnliches Kind, sagt sie. Er konnte im Bruchteil eines Augenblicks konnte er zwischen Recht und Unrecht unterscheiden und hielt dem Unrecht stets das Gesetz Gottes entgegen. Nun, wir müssen verstehen, Christus wuchs heran als Kind und hatte dieselbe Beschränkung, dieselben Fähigkeiten, sage ich mal, die jeder Mensch besitzt hier. Das bedeutet, er war, als er geboren wurde, nicht allwissend. Er wusste genauso viel wie jedes andere Kind. Erst einmal gar nichts. Und dann wuchs es heran. Und so wie es die Umwelt und die Natur und vor allem seine Mutter ihn gelehrt hatte, wie wir es wissen, und er durch die Menschen und dann auch durch das persönliche Studium später erfahren hatte, das wusste er. Mehr wusste er nicht. Das, was er vielleicht durch Träume bekam von seinem Vater. Das, was er vielleicht als er darüber nachdachte, der Herr ihm das eröffnete in seinem Verstand, das wusste er mehr nicht. Aber das alles wusste er nicht in einer Art und Weise auf einer Ebene, auf einer göttlichen Ebene, sondern er wusste auf einer menschlichen Ebene. Das müssen wir verstehen. Deswegen heißt es, er wurde in allem uns gleich, uns Menschen gleich, in allem wie wir. Das betrifft selbstverständlich seine menschliche Natur. Was aber seine göttliche Natur anbelangte, war er vollkommen göttlich. Das war der Sohn Gottes, der vom Himmel kam. Und deswegen sagt eben Schwester Weid, dass Göttlichkeit mit Menschlichkeit vereint war. Oder Göttlichkeit, die Menschlichkeit anzog. Und so wurde der Sohn Gottes zum Menschen. Aber seine Natur war vollkommen göttlich. Wenn wir das alles wissen, kommen wir zu einer Frage, die dann irgendwann auftaucht. Und das ist die Frage über die Versuchung Jesu. Wie wurde denn Christus versucht? Was war die Art und Weise der Versuchung und von welcher Natur war diese Versuchung? Wie wurde er versucht? Das ist die Frage, die dann irgendwann aufkommt. Was daraus klar und deutlich hervorkommt, wenn wir verstanden haben, dass der Geist oder die Natur des Sohnes Gottes war, müssen wir, wenn wir es richtig verstanden haben, müssen wir jetzt zu dem Ergebnis gelangt sein, dass er moralisch nicht versucht werden konnte. Das bedeutet, er konnte schon versucht werden, aber es war überhaupt absolut kein Thema für ihn. Das bedeutet, um es beispielhafter zu sagen, wurde Christus jemals versucht zu stehlen? Wurde jemals versucht, oder soll ich es anders formulieren, hatte er jemals die Neigung dazu zu stehen oder hatte damit zu kämpfen? Das ist vielleicht noch besser gefragt. Denn versucht wurde er ja. Aber hatte er damit zu kämpfen, nicht zu stehen, wenn er etwas sah, was er gerne gehabt hätte? Hatte er die Versuchung tatsächlich in sich, diese Sache dann auch mitzunehmen? Oder zu lügen? Wurde er jemals versucht? Versucht schon. Hatte er die Neigung in sich, seine Mutter anzulügen mal. Hat er diese Neigung in sich? Wo spielen sich diese Neigungen ab? Wo spielen sich diese Gedanken ab? Diese Gedanken kommen selbstverständlich in unserem Geist vor. Die kommen nicht in unseren Genen, nicht in unseren Knochen, sondern das ist ein Aspekt des Geistes. Das spielt sich alles im Geist ab. Dieser Geist, den er hatte, war vollkommen göttlich. Göttlichkeit hasst Ungerechtigkeit und liebt die Gerechtigkeit. Hebräer 1, Vers 9 ist das, glaube ich, wo es heißt. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit, heißt es dort. Es wird klar von ihm bezeugt. Deswegen sagt Christus, macht ihn niemals zu einem gewöhnlichen Menschen, der die Neigung zur Sünde besaß. Denn er besaß keine. Er hatte absolut nicht zu kämpfen mit irgendetwas. Für ihn war Sünde die verhassteste Sache, die er überhaupt kannte. Aber trotzdem lesen wir von Versuchungen, von Kämpfen, die er zu kämpfen hatte und so weiter. Und ich persönlich meine, es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, was das war. Sonst kommen wir immer wieder auf eine falsche Fährte. Zum Beispiel, eine falsche Fährte ist, ich habe, wie gesagt, dort einige Fragen gehört, wo ich war jetzt in Willig. Und eine Frage war, ja, das kann doch nicht sein, dass er göttlich, dass er so war in seinem Geist, dann hat er uns ja etwas voraus, denn wir sind nicht so. Und ich musste dann klarstellen, selbstverständlich hatte er uns etwas voraus. Er hatte uns so viel voraus, wie der Himmel entfernt ist von der Erde. So viel hatte er uns voraus. Aber das ist unsere einzige Chance. Das ist das Tolle in der ganzen Sache. Denn alles, was er hatte, haben wir auch durch die Neugeburt. Gut, aber dieses Verständnis muss man erstmal haben. Das ist das Problem. Wenn man dieses Verständnis nicht hat, dann kommt man zu dem Punkt, wo man sagt, Moment, Christus muss auf unsere Stufe, damit wir ihn nachmachen können. Wir müssen so werden wie Christus. Also darf er nicht zu hoch sein, denn wenn das Ziel zu hoch gesteckt ist, können wir es ja nicht erreichen. Also muss Christus runter auf unsere Ebene. Es ist eine natürliche Konsequenz. Und ich weiß, dass viele Menschen, viele Geschwister von den unabhängigen Bewegungen, wie zum Beispiel William Grothier, von dem diese Schwester sprach, sie mag ihn anscheinend sehr. Und er hat gute Gedanken, keine Frage, aber er lehnt auch die Trinität ab und sagt, nein, Trinität nicht, aber Gottheit. Und diese Gottheit besteht dann nach wie vor aus drei Personen. Und das ist so diese typische Ansicht der unabhängigen Bewegungen. Und die meisten sagen eben dann, Christus war so wie wir in allem. Das bedeutet in allem komplett wie wir. So dass er uns ein Beispiel gesetzt hat, wie wir sein sollen. Und jetzt müssen wir uns durch Gehorsam, durch viel Anstrengung, durch viele Kämpfe hindurch, mit der Hilfe Gottes, müssen wir so werden wie Christus. Und Christus steht uns zur Seite und hilft uns immer wieder. Das ist diese typische Vorstellung. Und hier wächst eben aus diesem Gedanken, dass Christus herabgestuft wird auf vollkommen unsere Stufe, sodass er in allem gleich war, sogar im Geist. Man warf damals vor, George Knight in seinem Buch wirft dem Jones vor, dass der Jones sich in seiner Predigt widersprochen hat. Jones hat einmal gesprochen von Christus, dass er völlig so war wie jeder andere Mensch. Absolut. Dann weiter in seiner Predigt, in derselben Predigt sagt er, aber macht Christus ja nicht so wie jeder andere Mensch, denn er war vollkommen göttlich. George Knight versteht das natürlich nicht, er hat viele Details nicht im Kopf und so sagte Jones, hätte sich widersprochen. Und er sagt, es ist sehr, sehr, wie sagt man das, zynisch oder ironisch, ich kenne das Wort nicht, aber er sagt, er zieht das so ins Lächerliche. Und sagt dann so, der Jones wusste eben nicht, wovon er sprach. Und später musste ihn Ellen White korrigieren und so weiter. Jones war in vollkommener Harmonie mit Ellen White. Er sagte genau das Gleiche, was Ellen White sagt. Ellen White sagt nämlich, er wurde in allem wie wir, wiederholt die Bibelverse. Und dann sagt sie, aber zieht ihn niemals. Und dann kommt sogar, die Brüder haben Jones danach darauf angesprochen, nach seiner Predigt. Die haben gesagt, wie meinst du das, Bruder Jones, wie hast du das gemeint? Er ist genauso wie wir, aber ist vollkommen göttlich und wir sollen ihn nicht menschlich machen. Wie meinst du das? Und dann sagt er, ja, hier kommt die Erklärung. Wir müssen den Geist von dem Körper Jesu trennen. Nicht, dass er getrennt leben würde. Nein, der Mensch ist eine Einheit. Geist und Körper müssen verbunden sein. Aber wenn wir den Erlösungsplan betrachten und die Versuchung Jesu und überhaupt das Leben Jesu und die Natur Jesu, müssen wir erst einmal seinen Geist vom Körper trennen, damit wir ein richtiges Verständnis haben. Aber gleichzeitig behalten, dass Geist und Körper zusammengehören. Aber es sind zwei Aspekte, die zusammenkommen. Deswegen das sagt die Schrift, Prediger sagt, wenn welcher Mensch weiß, was, ob der Geist des, der Tiere in des Viehs oder des, des Rindes zurückgeht in die Erde und so weiter. Und er spricht auch von dem Geist des Menschen. Er sagt, der Geist des Menschen kehrt zurück zu Gott, von dem er gekommen ist. Aber der Körper bleibt auf der Erde und wird wieder zu Staub. Also es sind zwei Aspekte. Das andere ist, wenn wir bei der Auferstehung, diejenigen, die von uns entschlafen werden, bei der Auferstehung werden sie auferstehen. Aber was auferstehen wird, wird nicht ihr verweslicher, oder was die Ewigkeit ererben wird, wird nicht ihr verweslicher Leib sein, sondern sie werden verwandelt. Aber was nehmen sie mit? Fleisch und Blut werden das Himmelreich nicht ererben, das bleibt hier. Aber welcher Aspekt geht in den Himmel? Natürlich der Geist, das verstehen wir alle, der Geist. So war es bei Christus auch. Der Geist, den er besaß, das ist für den Erlösungsplan sehr wichtig, dass wir das begreifen. Er brachte also Göttlichkeit, das war das Ziel. Der Mensch hatte die Göttlichkeit verloren. Luther drückt das so aus, dass wir die Herrlichkeit verloren haben, die uns Gott zugedacht hatte. Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, sagt die neue Besetzung, den wir bei Gott haben sollten. Das ist der Geist Gottes, das ist die Herrlichkeit, die uns Christus gegeben hat. In seinem hohepriesterlichen Gebet sagt er das. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, die ich hatte, ehe die Welt war und so weiter. Und das ist der Geist. Der Geist war verloren, nachdem Adam gesündigt hatte. Der war raus aus dem Menschen. Das bedeutet, der Mensch war geistlich tot. Dieses geistlich tote Leben hat sich jetzt verbreitet. Das bedeutet, wir als Menschheit sind Adam. Adam repräsentiert die Menschheit. Und ich denke, das haben wir zwar betont, aber ich merke doch, dass manchmal Dinge noch klarer gesagt werden müssen, weil wir müssen etwas verstehen. Eine sehr wichtige Sache. Also Adam ist die Menschheit. Jeder Einzelne von uns ist Adam. In Gottes Augen, er schaut nicht auf jeden Einzelnen von uns. Das ist eine wichtige Sache. Er betrachtet nicht jeden Einzelnen von uns und sagt, na, wie hast du dich benommen, was hast du getan? Nein, er guckt nur eine einzige Sache. Adam oder Christus? Das ist die Frage. Adam oder Christus? Wer lebt in dir? In welchem Leben befindest du dich? Hast du das Leben, das du von Adam bekommen hast? Dieses Leben ist nichts Nütze. Das bedeutet, sehr oft sind wir immer noch bei den Taten. Und wir verdammen und verurteilen viele, wir vielleicht jetzt nicht, vielleicht unterbewusst noch, ich weiß es nicht. Aber die Gefahr besteht immer wieder, dass wir andere richten, aufgrund dessen, was wir von ihm sehen, aufgrund seiner Taten ihn richten. Was er tut, das offenbart, wie er ist. Und da steckt viel Wahrheit, wenn wir die Werke offenbaren, wer in uns lebt. Aber nicht, was wir tun, macht uns gerecht. Sondern was Christus getan hat, hat uns gerecht gemacht. Vor 2000 Jahren. Das werden wir jetzt ein bisschen noch näher beleuchten, weil ich denke, das ist in den vergangenen Gesprächen auch nicht deutlich hervorgekommen. Und deswegen haben wir immer noch Probleme mit bestimmten Ausdrücken. Ich weiß, dass dort auch die Geschwister gefragt haben, obwohl die Geschwister dort nicht viel Probleme hatten, muss ich sagen. Ich habe ihnen gesprochen davon, wie wir alle in Adam sind von Geburt an. Und wie wir seit 2000 Jahren jeder Mensch in Christus ist und so weiter. Und derjenige, der es glaubt, in dessen Leben wird das Wirklichkeit. Natürlich, weil es kann nur das Wirklichkeit werden, was du glaubst. Wenn du es nicht glaubst, lebst du es auch nicht. Wie kannst du etwas leben, was du nicht glaubst? Das ist das große Problem. So. Und die Geschwister waren mit mir voll einer Meinung, sofort. Eine Schwester sagte sogar, ja Moment, das bedeutet ja, kann ich dann sagen, und sie war sehr vorsichtig in ihrer Ausdrucksweise. Sie hat gewusst, das kann jetzt missverstanden werden. Aber da muss ich doch sagen können. Und sie hat viel rumgeredet, bevor sie dann rauskam mit der Wahrheit. Ich wusste, was sie sagen möchte. Und ich sagte, komm, sag es doch. Sag es, hab keine Angst. Sie sagte, ja, das bedeutet, dass Christus dann, als er auf die Erde kam, wurde er zu uns. Und durch die Neugeburt werden wir zu ihm. Kann ich das so sagen? Du hast das verstanden. Das ist der Lösungsplan. Diese Erleichterung auf den Gesichtern, keiner hat widersprochen, es war allen einleuchtend. Aber das ist das Thema, was wir behandeln möchten auch. Dazu gehört jetzt die Natur Jesu, wenn wir das nicht begriffen haben. dann ist es schwierig, dass wir den Erlösungsplan überhaupt begreifen. Jesus brachte also Göttlichkeit wieder zurück in die Menschheit, in die Menschlichkeit. Adam hatte dieses Leben, die Quelle, noch einen Schritt zurück. Gott hatte ihm die Quelle des Lebens hineingelegt. Er hat ihm die Fähigkeit gegeben, das Leben, das er selbst besaß, das er von Gott bekommen hatte, weiterzugeben. So wurde er zu einer Quelle des Lebens für seine Nachkommen. Und aus dieser Quelle kommen bis heute Menschen. Bis heute werden Menschen geboren aus derselben Quelle. Diese Quelle ist am Ursprung verdorben. Das bedeutet, jeder Mensch, der geboren wird, ist von Geburt an, hat dieses ursprünglich verdorbene Leben in sich. Er kann nur von einer Quelle beziehen, weil sein Vater Adam ist und Adam die einzige Quelle der Menschheit, des menschlichen Lebens war. Das müssen wir begreifen. Er war die Quelle des Lebens. Dieses Leben wurde verdorben an der Quelle. Das, was danach kam, war verdorbenes Leben, ein von Gott getrenntes Leben. Wir können dazu sagen, sündiges Leben. Es war Sünde. Was ist Sünde? Trennung von Gott. Sünde ist in der Essenz Trennung von Gott. Das kommt auch bei der Versuchung Jesu deutlich zum Vorschein. An der Quelle wurde das Leben verdorben und alles Leben, was von Adam kam, jeder, der das Leben von Adam durch Geburt bekommen hat, und das ist jeder Mensch, hat dieses verdorbene Leben. Das bedeutet, er ist von Geburt an völlig verdammt. Er kann nichts tun. Jetzt kann er anfangen, jetzt wächst er heran und kann anfangen, Gutes zu tun. Der andere tut Schlechtes. Der nächste tut dies oder jenes. Vollkommen egal. Das Leben, das er besitzt, ist nicht fähig zu leben. Weil es ist ein totes Leben. Es ist ein von Gott getrenntes Leben. Und wenn man von Gott getrennt ist, der das Leben ist, beginnt man zu sterben. Normalerweise müsste man tot umfallen. Das ist so, wie wenn man Selbstmord begeht. Man nimmt ein Messer und rammt es sich ins Herz. Das hat Adam getan. Indem er vom Apfel gegessen hat, hat er ein Messer genommen, hat er sich in das Herz gerammt und er war auf der Stelle tot. Auf der Stelle, augenblicklich war er tot. Nur Gott hat in seiner Gnade sein körperliches Leben, seine Energie, seine Lebensenergie aufrechterhalten. Und es muss betont werden, denn wir kommen auf einen ganz bestimmten Punkt hinaus und das ist wichtig. All diese Details müssen jetzt zusammenpassen, müssen zusammen wie ein Puzzle zusammengelegt werden. Dieses Leben wurde verdorben an der Quelle. Das bedeutet, aus dem Menschen konnte keine Quelle zurückführen zu Gott. Weil die Quelle, die geht weg von Gott. Die kommt von Adam und der Strudel, dieser Strom, der von Adam kommt, treibt immer weiter weg von Gott. Treibt nicht hin zu Gott, sondern weg von Gott. Und niemand konnte diesen Strom umdrehen oder säubern, diese Quelle, oder besser machen. Das geht nicht, weil es ist verdorben. Was verdorben ist, ist weg, ist kaputt, ist tot. Es muss also plötzlich Neues her. Wie tut das Gott? Wie macht das Gott? Wie bringt er wieder seinen Geist hinein in die Menschlichkeit? Indem sein Sohn Mensch wird. Aber dazu muss er Leben mit sich bringen. Eine neue Lebensquelle. Wir brauchen eine neue Lebensquelle, von der wir unser Leben beziehen. Denn diese Quelle, die wir jetzt haben, die wir von Adam her haben, ist verdorben, ist verschmutzt. Die Menschheit braucht also eine neue Lebensquelle. Einen neuen Vater. Einen neuen Vater. Und das ist Christus. Jetzt verstehen wir, warum er ewig Vater genannt wird in Jesaja 9, Vers 5 oder 6. Er wird ewig Vater genannt und in Hebräer noch einmal: Hier bin ich und die Kinder, die du mir gegeben hast, sagt Christus. Hier bin ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Wir sind also seine Kinder und er wird unser Vater genannt. Er ist nicht der Vater, der im Himmel auf dem Thron sitzt, der Gott, der über allen ist. Nein, er ist der Sohn, aber er ist unser Vater geworden, indem er neues Leben in die Menschheit hineingebracht hat, eine neue Quelle geworden ist. Er ist also eine Quelle geworden für eine neue menschliche Rasse. Als er aber auf die Erde kam, wurde diese Quelle Realität für die gesamte Menschheit. Und das möchten wir jetzt anfangen zu lesen. Ich denke, bevor wir das tun, sollte ich noch einmal auf die Versuchung Jesu eingehen und das abschließen. In der Wüste, als er versucht wurde, da ist ja eigentlich die große Versuchung Jesu und im Garten Gethsemane. Er war erst einmal in der Wüste. Er wurde dort von Satan dreimal versucht. Und jedes Mal ging es nur um eine einzige Sache. Satan wollte eine einzige Sache erreichen. Wir werden darauf kommen, was es war. Wurde Jesus versucht, ich stelle diese Frage noch einmal bewusst, jemals zum Beispiel ein Homosexueller zu werden? Nein. Wurde er jemals versucht, ein Dieb zu werden, ein Lügner zu werden? Kann Göttlichkeit mit so etwas versucht werden? Was würdet ihr sagen? Ich denke, wenn da die Antwort ja lautet, müssen wir sagen, dass Gott geneigt ist oder die Neigung dazu hat, ein Lügner zu sein. Die Neigung dazu hat, Ungerechtigkeit zu tun. Das wäre eine sehr gefährliche Sache. Und deswegen sagt Schwester, ich ziehe ihn niemals auf diese Stufe herab. Denn das besteht, diese Neigung im Geist besteht nur im Menschen. Das ist keine Neigung, die in den Genen steckt, die im Körper steckt. Zu klauen, zu stehlen, zu lügen. Steckt nicht in unseren, sondern steckt im Geist. In dem natürlichen Leben, das wir haben. Sein Instinkt, könnte man sagen. Wir stehlen, weil es ein Teil unserer Natur ist. Wenn du jetzt nicht stehst, bist du dennoch ein Lügner, ein Dieb und du bist ein Ehebrecher. Und du, auch wenn du das nie getan hast, du bist es. Warum? Weil diese Natur tut es. Nicht die Taten sind ausschlaggebend, sondern du bist es. Deswegen ist es völlig sinnlos. Das ist das Erste, was ein neugeborener Mensch begreift. Es ist völlig sinnlos, den anderen zu verklagen. Er kann es nie besser machen. Und selbst wenn er es gut genug versteckt, seine Sünden, die Natur bleibt. Er hat nur eine einzige Quelle und diese Quelle ist Adam. Das bedeutet, du wirst nie wieder den anderen verklagen. Das ist ein absolut positiver Effekt. Du wirst sofort versuchen, den anderen zu helfen. Immer nur zu helfen, weil du siehst, sie können es nicht besser machen. Sie haben dasselbe Leben, was ich habe. Wenn ich zurückblicke, mein Leben ist voller Sünde. Aber warum? Weil ich einfach ganz natürlich das getan habe, was in meiner Natur steckt. Ich habe Früchte getragen. Und zwar die Früchte, die ich ihn von Natur austrage. Und das ist böse, absolut böse. Deswegen, inmitten einer guten Tat, inmitten von Almosen geben oder sonst was, können wir Sünde begehen. Weil unsere Motivation, unsere Natur es aus einem völlig anderen Grund macht, als Gott es machen würde. Gott macht es, um zu retten. Gott macht es, weil er jeden liebt. Wir machen es, um Ansehen zu haben. Wir machen es, um unser Ich zu befriedigen. Wir machen es, um das Loch, das wir innerlich empfinden, dieses Schuldbewusstsein, zustopfen zu wollen durch Werke. Und das ist die Sünde. Wer das begriffen hat, gelobt sei der Herr, der hat verstanden, worum es geht, der braucht nur noch eine Information. Geh zu Christus. Das ist alles. Deswegen betonen wir das so stark. Und die zwei Adams, sehr oft habe ich gehört, kennst du den Bruder so und so? Der predigt genau das, was du predigst. Ich muss immer sagen, wenn ich den Bruder nicht kenne, ich weiß es nicht. Wenn es so ist, freut es mich außer... Ich freue mich sehr, wenn es so ist. Aber ich kenne diesen Bruder nicht und ich verstehe. Ich weiß nicht, ob das so ist. Aber ich weiß, dass jeder, der das predigt, der bekommt Probleme. Der bekommt einfach Probleme, weil Geschwister das nicht so sehen. Und viele Menschen können Dinge nicht akzeptieren, wie zum Beispiel, dass wir alle schuldig sind, dass wir alle, schuldig möchte ich nicht sagen, aber verdammt. Dass wir verdammt und verurteilt sind zum Tode, weil Adam gesündigt hat. Vollkommen egal, was du tust oder nicht tust. Absolut egal. Du bist, und Paulus beweist das. Aber nochmal auf die Versuchung einzugehen. Also, Christus ist in der Wüste. Satan tritt an ihn heran und versucht ihn. Und die erste Versuchung kennen wir alle. Dort sagt Satan, wenn du Gottes Sohn bist, so mach diese Steine zu Brot. Jetzt kommt die Frage natürlich, und wir haben diese Frage schon einmal gestellt gehabt, was ist denn verkehrt daran, nach 40 Tagen zu essen? Nach 40 Tagen Fastens zu essen? Was ist denn verkehrt daran? Was ist verkehrt daran, Steine zu Brot zu machen? Ist da etwas grundsätzlich verkehrt daran? Moralisch falsch? Nein, ist überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Gott versucht immer Leben zu erhalten. Gesundheit zu fördern. Er ist jemand, der Leben gibt, nicht Leben nimmt. Das bedeutet, wenn Steine zu Brot verwandelt werden, um andere zu speisen, und wenn es auch nur das eigene Fleisch ist, damit es nicht verrottet und kaputt geht, ist es perfekt. Das ist keine Selbstsucht, das ist ganz, ganz normal. Das ist die Natur Gottes. Er versucht, aufrechtzuerhalten das Leben und zu pflegen und zu hegen. Das sagt Paulus deutlich. So, das könnte es also nicht die Versuchung gewesen sein. Jemand sagte mal, ja, die Versuchung war, dass es selbstsüchtig gewesen wäre, für sich Essen zu machen. Ich glaube nicht, dass das so ist. Wir werden im Himmel essen. Das hat nichts mit Selbstsucht zu tun. Wir sind angehalten, dass wir am Abendmahl teilnehmen, was auch mit Essen und Trinken zu tun hat. Das hat nichts Selbstsüchtiges in sich, die Motivation. Das ist das Problem, die Motivation. Deswegen sagt die Schrift, ob ihr esst oder nicht esst, tut alles zur Ehre Gottes. Weil nicht das Essen oder nicht Essen, sondern ob du es zur Ehre Gottes tust, das ist das Problem. Denn das betrifft das Herz. Das Herz sagt dir, warum du isst. Nicht was du isst ist wichtig, sondern warum du isst, was du isst. Wenn du es isst und du hast ein schlechtes Gewissen, verdammt dich dein Gewissen. Weil du tust es gegen den Glauben. Du glaubst, es ist falsch, du tust es dennoch. Also hast du ein Problem mit der Unterordnung, nicht mit dem Essen. Das ist ein Problem mit der Unterordnung, mit dem Herzen. Deswegen sagt Paulus, Christus und alle anderen, das schaut doch nicht auf das Essen, den schwachen Glauben nehmt an. Auch wir Adventisten, wir haben einen Ersatz gesucht für das Evangelium, weil das Evangelium nicht mehr da war. 1888 kam dieser große Knall und da war alles weg. Wir haben es nicht angenommen. Die Gemeinde hat es nicht angenommen. Viele haben es nicht angenommen. Ich sage bewusst wir, damit wir verstehen, worum es geht. Damit wir uns nicht fühlen, als ob wir da unschuldig wären. Wir haben die Botschaft nicht angenommen, als Gemeinde. Und deswegen kommt natürlich ein Ersatz her. Und wir haben alles andere an seine Stelle gesetzt, aber das hat uns nie zufriedengestellt. Wir haben andere verdammt, wir haben uns selbst verdammt, aber das hat niemandem geholfen. Verdammung hilft niemandem. Wir haben niemanden retten können dadurch, dass wir gesagt haben, ist statt Schweinefleisch Sojaschnitzel oder sonst was. Das rettet niemanden. Ist vollkommen egal, was er in seinen Körper reinstopft. Essen hat mit Gesundheit zu tun. Wir als Christen begreifen, dass am besten ein gesunder Geist am besten in einem gesunden Körper funktioniert. Das verstehen wir. Und deswegen halten wir uns an Gesundheitsgebote und Gesundheitsregeln. Aber wir tun das nicht aus Religion. Es ist keine Religion. Es hat nichts mit Religion zu tun. Religion betrifft unser Herz. Da, wo wir uns unterordnen müssen. Aber nicht Essen und Trinken. Essen und Trinken hat mit Gesundheit zu tun. So, das ist schon mal viel, wenn wir das verstanden haben. Und ich weiß, dass viele Adventisten, gerade Adventisten, so viele Probleme damit haben. Und wo wir auch hinkommen, das ist das Erste, was dann aufgebracht wird. Und esst ihr schon? Esst ihr noch? Esst ihr schon? Das sind immer so Fragen, die man gestellt bekommt. Und dann sage ich, wie auch immer, was mir vorgetischt wird, das esse ich. Ich war in so vielen Orten jetzt und jeder tischt mir was anderes vor. Aber das tut er aus vollem Gewissen und er tut das mit viel Liebe. Und er tischt mir irgendwas auf und ich sage, gelobt sei der Herr, Dankeschön. Ich weiß, der Herr hat es gesegnet, rein damit. Gar kein Problem. Es gibt gewisse Dinge, die ich nicht zu mir nehmen würde, die ich vielleicht nicht mag oder wofür ich eine wirkliche Abneigung habe. Das ist normal. Aber ich würde viel lieber, und das sagt auch Paulus, viel lieber etwas essen, selbst wenn es Fleisch ist, um das Gewissen des anderen, der mir das vorbereitet hat. Ich habe neulich mit der Claudia gesprochen und wir haben ein gutes Gespräch gehabt darüber und mir kam der Gedanke, stell dir mal vor, wie wäre das denn, wenn du zu einer neuen Gemeinde kommst oder jemand bekehrt sich dadurch, dass du sprichst und er lädt dich ein und sagt, oh, komm bitte zu mir, mir hat das so gut gefallen, ich bereite alles vor. Um die Uhrzeit, gut, wir sind eingeladen, wir gehen hin und dieser Mensch hat keine Ahnung von gesunder Ernährung, aber aus bestem Wissen macht er ein Rindsteak. Das ist alles, was er auftischen kann. Mehr hat er nicht. Aber das macht er und bereitet er liebevoll zu und so weiter. Und legt es auf den Tisch und sagt, oh, so kommt, Kartoffeln und Rindersteak, das ist alles. Und wir setzen uns in und er sagt, so, ich hab, das ist mein bestes Fleisch, das ich hatte. Ich habe es euch auch und ich hoffe, es schmeckt euch und ich hoffe, ihr habt es so gern und so weiter. Wenn ich jetzt beginnen würde, sein Neubekehrter, wenn ich jetzt sagen würde, wir essen kein Fleisch. Was passiert sofort in dem Kopf dessen, der das vorbereitet hat? Wenn ihr ein wenig feinfühlig seid, wenn ein wenig Liebe in euch ist, begreift ihr das sofort. Was passiert in den Menschen? Nicht, dass er böse ist, das ist er ja nicht, weil er hat dich eingeladen. Er liebt dich ja, deswegen hat er dich eingeladen. Er ist nicht böse auf dich, aber er ist total enttäuscht. Von wem? Von mir? Nein, von sich. Wie konnte ich das nur tun? Oh, tut mir leid, und ich habe nichts anderes im Haus. Hätte ich das gewusst? All das und all diese Gewissensbisse, all das im Herzen. Wir treiben diesen Menschen in irgendetwas hinein, was total irrelevant ist. Was absolut unwichtig ist. Und dieser Mensch macht sich vollkommen Gewissen und Er hat im Herzen, und er denkt sich, oh nein, was habe ich getan? Und ich kann euch leider, dann müsst ihr Kartoffeln essen. Und ja, wir essen Kartoffeln. Was, wie fühlt er sich? Ich kenne es von meiner Mutter, weil sie ist eine sensible Person, wenn es um Essen geht. Wenn sie etwas macht und mir schmeckt es nicht, obwohl ich ihr Sohn bin, sie ist so enttäuscht. Sie ist so enttäuscht und steht da. Bei der Claudia, sie weiß schon, sie macht selten etwas, was ich nicht mag. Es kommt aber manchmal vor. Aber sehr, sehr selten, so, weil sie weiß und sie. Aber meine Mutter hat, wenn sie mal was macht, dann sie ist dann so, na Moment, dann mache ich dir was anderes. Und ich habe dann ein schlechtes Gewissen und sie hat ein schlechtes Gewissen und wir sind irgendwo und anstatt, dass ich das gegessen hätte, dann hätte ich gesagt, war das gut. Sie wäre zufrieden gewesen, ich wäre zufrieden gewesen und der Herr wäre gelobt und gepriesen gewesen. Versteht ihr? Deswegen sagt Paulus, beschwert das Gewissen ja nicht. Beschwert das Gewissen nicht. Denn das Gewissen hat mit der Erlösung zu tun. Das Essen hat mit diesem Körper zu tun, das verrotten wird. Versteht ihr? Ihr persönlich seid überzeugt von dem, was ihr tut. Aber wenn ihr eingeladen seid, was auf dem Fleischmarkt ist, sagt Paulus, das esst und forscht nicht nach, woher es kommt. Ja, sehr viele. Bitte? Das ist das Opferfleisch, richtig. Aber es geht um das Gewissen. Forscht nicht nach, um das Gewissen nicht zu beschweren. Das Gewissen nicht zu beschweren. Darum geht es mir. Es geht mir nicht um das Essen. Ich weiß, dass Essen eine Präsenz ist in unserem Kopf und dass das eine tägliche Sache ist. Aber mir, gerade als Prediger, mir geht es um Erlösung. Sehr oft komme ich irgendwo hin und sage, Essen bringt euch keine Erlösung. Und sofort kommt Opposition. Ich merke das, weil das, was die Menschen von sich aus kennen, als Religion, das ist erstmal anziehen, ernähren, Bibel lesen und all diese Taten, tun, das ist Religion für sie. Ich kenne das Evangelium und weiß, Evangelium hat nichts mit Tun zu tun, sondern hat mit Christus zu tun, was er getan hat und mit unserem Glauben. Und so spreche ich aus einer ganz anderen Perspektive. Und Menschen sind natürlich sofort, haben Opposition und sagen, wie kannst du sowas sagen? Und muss ich Klärungen machen? Ich bin voll dafür, sage ich dann immer. Ich bin voll für Gesundheitsreform. Ich stehe für Gesundheitsreform und ich befürworte jederzeit. Aber nicht als ein Mittel zur Erlösung. Das muss begriffen werden. Wenn es nicht Erlösungsbedingung ist, müssen wir uns zu dem wenden, was Erlösungsbedingung ist. Stimmt ihr mir zu? Oder sollen wir uns verweilen? Sollen wir dabei verweilen, was nicht erlösungsbedingt ist? Was uns keine Erlösung bringt? Was uns auch nicht zu Fall bringen kann? Essen kann dich niemals zu Fall bringen. Aber ein Herz, das begehrt, ein Gaumen, das sich nicht unterordnen will, das ist unser Riesenproblem. Das hat aber mit dem Herzen zu tun. Das hat mit Unterordnung zu tun. Das hat mit völliger Übergabe unseres Willens zu tun. Und deswegen sprechen wir über geistige Dinge und über vollkommene Dinge. Und wir wollen lassen, das was unvollkommen ist, das was für Kinder ist. Für Kinder ist, du isst jetzt das und das und das. Das Kind sagt, warum? Na ja, weißt du, weil gesund und Proteine und sowieso und Vitamine und das Kind ist da. Hat keine Ahnung, was das alles sein soll. Wozu das alles? Was braucht mein Körper wieder? Nein, du musst mit dem Kind anders sprechen. Du isst das jetzt und fertig. Das kommt auf den Tisch. Und das, was auf dem Tisch ist, isst du. Das ist für Kinder. Aber Erwachsene, die müssen doch Prinzipien verstehen, die dahinter stecken. Wir können nicht toten Buchstaben auf toten schwarzen Buchstaben auf toten weißen Papier gehorchen. Sondern wir müssen das, was dort steht, begreifen und erwachsen werden in Christus. Das ist das ganze Ziel. Deswegen kam Satan zu Christus und versuchte ihn in der Wüste. Und das Essen war nicht das Problem, sondern irgendetwas anderes war das Problem. Christus konnte auf dem moralischen Niveau nicht versucht werden, weil er war Gott in seinem Geist. Für ihn war das nie eine Frage, ob er das Richtige tun soll oder nicht. Ob er das Gute tun soll oder nicht. Ob er lieben soll oder nicht. Das war für ihn niemals eine Frage. Selbst als er ein Baby war, als er heranwuchs und ein Kind war, jung, meinetwegen 4, 5 Jahre alt, tat er stets das, was gut war. Natürlich beschränkt, natürlich auf einem ganz niedrigen Niveau, das, was er wusste, das tat er alles perfekt. Das, was er wusste. Deswegen sagt die Schrift, er nahm zu an Weisheit und an der Gnade bei Gott und den Menschen. Er nahm zu an Weisheit. So gewann er Wissen. Er nahm zu an Weisheit. Er las die Schrift, las das Alte Testament, die ganzen Rollen und er begann sich langsam zu entdecken darin. Und das, was er wusste, aber zu keiner Zeit konnte er versucht werden, etwas Schlechtes zu tun. Schwester White sagt, als seine Brüder zu ihm kamen und ihn anstiften wollten oder ja, so mitziehen wollten, eine Dummheit zu tun, konnte in einem Bruchteil eines Augenblicks sofort zwischen Recht und Unrecht entscheiden und er lehnte entschieden ab. Als Kind hat kein Mensch von uns, wir haben das natürlich, unsere natürliche Neigung ist, Sünde zu lieben. Alles, was uns rettet, zu lieben. Alles, was uns zum Vorteil dient, zu lieben. Wir mögen keine Schmerzen, wir mögen keine, weil dieser Selbsterhaltungstrieb, diese Selbstsucht in uns ist. Wir scheuen das was anderen ein Vorteil ist, aber uns keinen Vorteil bringt. Was habe ich davon? Ist sehr typisch die Aussage. Schön und gut, was habe ich davon? Das ist immer so typisch menschlich. Bei Christus war es genau umgekehrt. Man musste ihm nicht sagen, tu das Gute, sondern er war stets gehorsam. Aber nur in dem, was er wusste. Mehr konnte er nicht. Mehr wusste er nicht. Und deswegen wuchs er heran und je mehr er wusste, desto mehr konnte er das offenbaren. Das bedeutet, er konnte mit 20 Jahren viel besser den Vater offenbaren als mit 5 Jahren oder 10 Jahren. Seine normale Sache. Aber zu jeder Zeit war er vollkommen heilig, vollkommen gerecht, weil er der Sohn Gottes war. Und das ist auch der Weg unserer Heiligung. Deswegen ist Christus die Schablone. Er ist ein Beispiel, aber nicht für die Art und Weise, wie wir ihn nachahmen sollen, sondern für ein Exemplar, wie der Mensch sein wird, wenn Christus in uns wohnt. Das ist alles. Deswegen heißt es, folgt mir nach, aber nicht tut das, was ich tue. Vielleicht gelangt ihr dann dorthin, wo ich bin. Nein, sondern seid so, werdet doch so wie ich, sagt auch Paulus. Werdet wie ich wie? Tot, gestorben, dem eigenen Willen. Wie war Christus? Er war seinem eigenen Willen vollkommen tot. Er hat das getan, was der Vater. Seine Worte sind stets gewesen, ich tue alle Zeit das, was dem Vater gefällt. Ich tue nur das, was der Vater mir sagt. Das ist Perfektion. Das ist Vollkommenheit. Den Willen jederzeit zu unterordnen. Und das sind die vollkommenen Dinge, von denen wir als Christen sprechen. Und all der Rest, der ist schön und gut für den Körper, gut zu wissen und gut, wenn du es tust. Aber das rettet dich alles nicht. Deswegen bringen wir den Menschen Erlösung. Wir sprechen ihnen vom Evangelium, von der errettenden Botschaft. Das ist das Wichtige. Alles andere rettet sie nicht. Alles andere ordnet sich mit der Zeit. Und wir können auch einen Teil dabei spielen. Die Frauen unter uns, die gut kochen können, können Kochkurse geben und so weiter. Ist alles perfekt. Aber niemals sagt den Menschen, wenn ihr zu Kochkursen einladet, wenn ihr das und das tut, werdet ihr gerettet. Oder tut ihr das und das nicht, seid ihr Heiden. So was gibt's alles. Haben wir schon längst gehört. Und wir wissen, selbst wenn es nicht ausgesprochen wird, ist im Hinterkopf fest verankert. Und das sind Adventisten. Man verurteilt Menschen, wenn er das und das nicht tut. Man sagt, das ist nicht Erlösungsbedingung. Aber dennoch wird dann die Verurteilung ausgesprochen. Ja, wenn du das noch tust, dann. Was geht denn mit der Geistlichkeit? Mit dem Herzen? Ja, überhaupt nichts zu tun. Der Dieb am Kreuz, der hatte keine Ahnung von Gesundheitsbotschaft oder irgendetwas. Aber er ist im Himmel. Christus hat ihm versprochen. Hat ihn sofort dort gesagt. Keine Angst, du bist mit mir im Paradies. Hab keine Angst. Warum? Weil sein Leben sich schon längst verbunden hat. Deswegen, wer bist du, oh Mensch, dass du den Knecht eines anderen Herrn richtest? Wer bist du, dass du richtest über jemanden, den der Herr schon angenommen hat, schon längst? Der dem Herrn gehört? Wie kannst du jemanden verdammen? Gott ist hier. Wer will uns verdammen? Sagt die Schrift. Merkt ihr, wie alles zusammenfasst? Das ist ein vollkommenes Bild. Also was war mit der Versuchung Jesu, um es noch abzurunden? Die Versuchung Jesu bestand darin, stets, das war stets der Kampf, den er zu kämpfen hatte. Deswegen ging er hinaus, um zu beten, um zu fasten. Das war der einzige Grund, weil sein Körper schwach war. Sein Körper war schwach. Er hatte genauso Konzentrationsschwächen wie wir. Er konnte schon, aber er hatte Kampf und Mühe und Not, sich ständig zu konzentrieren, weil er im menschlichen Fleisch war. Und alles, was er hatte, war die menschliche Fähigkeit. Die menschliche Gehirnkapazität, die Müdigkeit, die uns manchmal trifft, nach langer Zeit, wenn wir vor allem zuhören und irgendwann geht da nichts mehr rein und wir kämpfen, um noch etwas aufzusaugen, irgendetwas aufschnappen zu können. Und es ist schwierig. So war es mit Christus. Er hatte menschliches Fleisch. Er hatte zu kämpfen. Und um stets auf den Pfad ausgerichtet zu sein, um stets sich zu konzentrieren, hat er gefastet und gebetet. Und Schwester Weiß sagt, wenn der Sohn Gottes das für nötig hält, wie sehr haben wir das nötig. Aber nicht um Sünde zu überwinden. Christus hat Sünde zerschmettert. Sünde war überhaupt nichts für ihn. moralisch, das, was das Problem ist, unser Problem ist, wir gehen das, gegen das Moralgesetz. Wir gehen gegen die Natur Jesu, gegen die Natur des Gesetzesgebers. Das ist das große Problem. Das war bei Christus nie ein Problem. Er ging nie gegen den Vater, absolut nie. Aber was war sein Problem? Er war im menschlichen Fleisch, der Schwäche untertan, und er musste sich konzentrieren, und er hatte Kampf mit seinem Fleisch. Weil sein Fleisch wurde müde, sein Fleisch wollte sich ausruhen, aber sein Geist, sein Körper, sein göttlicher Geist wollte sich ständig nur die Verbindung zu seinem Vater wahren. Und das war der Kampf. Und das ist der Kampf des Gläubigen. Das ist der Kampf des Gläubigen, stets auf Christus zu schauen. Christus hat es uns vorgemacht und in dem ist er ein Beispiel geworden. Wenn er so viel gefastet und gebetet hat, wie viel mehr haben wir es nötig? In der Wüste also kommt Satan zu Christus. Und Christus wird versucht, denn Satan sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach diese Steine zu Brot. Also eine moralische Versuchung war nicht dabei. Aber was war dabei? Satan wollte ihn auch nur eine Sekunde lang dazu bringen, dass er auch nur eine Sekunde etwas anderes tut, als das, was der Vater sagt. Das war die Versuchung. Und er war geschwächt in der Wüste. Er konnte sich nicht mehr so gut konzentrieren. Und er war dort auf den Knien und es muss nach 40 Tagen fasten, ich weiß nicht. Ich hab nicht so lange gefastet, ich kenne das nicht. Aber es muss eine Schwäche auf Christus gewesen sein. Und hier kommt jetzt die Göttlichkeit voll zum Vorschein. Satan kommt und hat keine Chance gegen den Sohn Gottes. Keine Chance. Und die Antwort Christi offenbart, was die Versuchung war. Denn er sagt, nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Mit anderen Worten, weißt du was, Satan? Ich esse nicht einmal, wenn mir mein Vater das nicht klar und deutlich sagt. Bedeutet, ich lebe vom Wort meines Vaters. Das, was ich lese, das lebe ich. Das war Christus. Er war ein ständiger, das, was ich vom Vater höre, das, was ich vom Vater sehe, war das nicht ständig das, was er gesagt hat? Das tue ich. Satan wollte ihn dazu bringen, dass er auch nur eine Sekunde nach Jesu Weg geht. Das tut, was Jesus will. Nicht das tut, was der Vater will, sondern das tut, was Jesus will. Obwohl das in sich gut ist, aber er hätte das gewollt, was Jesus will, was das Ich will und nicht, was der Vater will. Deswegen hat er uns eine vollkommene Abhängigkeit vom Vater gezeigt. Und er als Sohn Gottes hat durch Gehorsam gelernt. Das ist das Geheimnis des Ganzen, auch von der Versuchung Jesu. In jeder Frage, in jeder Versuchung war die Frage, der Punkt der Versuchung, der Kern der Versuchung, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst von niemandem beherrscht werden, als nur von mir. Du sollst von niemandem Anweisungen bekommen, als von mir. Denn wenn ich von meinem Ich Anweisungen bekomme, dass du, was mein Ich sagt, was mein Verstand sagt, auch wenn es gut ist, ist es Trennung von Gott. Trennung von Gott bedeutet Trennung vom Leben. Trennung vom Leben bedeutet Tod. Das war der Punkt der Versuchung Jesu. Und deswegen musste er ringen und kämpfen, denn sein Fleisch war schwach. Und die Konzentration und darauf ausgerichtet, stets darauf ausgerichtet zu sein, was sein Vater sagt, hat viel Kraft gekostet. Es hat seine Energie gekostet. Aber schaut einmal, wenn es um Überwindung des Moralgesetzes geht, braucht Christus dazu den Vater nicht. Und wisst ihr, was das beweist? Wo das bewiesen wird? Im Garten Gethsemane. Ich persönlich glaube der Schrift, wenn es heißt, dass der Vater Christus verließ, seinen Sohn verließ. Er musste ihn verlassen. Er musste in den Rücken zukehren. Er musste ihn behandeln wie einen Sünder, wie er uns hätte behandeln müssen. Er verließ, als er am Kreuz schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann war das Realität. Gott hatte ihn verlassen. Er hat nicht etwas gespielt. Und das ist das, was die unabhängigen Gemeinschaften sagen. Er hatte alles Wissen. Er wusste alles. Aber er hat nie Gebrauch davon gemacht. Er hatte also all seine göttliche Macht auf Erden, besaß er, aber er hat nie davon Gebrauch gemacht. Und ich habe dieses Beispiel verwendet. Was ist, wenn ich an einem Rennen teilnehme, an einem Autorennen, und es sind gewisse Gesetze dort vorgegeben, Es darf ein bestimmter Motor mit einer bestimmten Hubraumanzahl und einer bestimmten PS-Anzahl sein. Und niemand darf dieses Limit überschreiten. Jeder muss dasselbe Auto benutzen. Ich trete am Rennen an und ich habe ein Auto und das übertrifft den Motor der anderen bei weitem. Ich habe einen Turbo drin. Die Gesetze sagen, man darf keinen Turbo, es muss ein Serienmotor sein und so weiter. Ich habe einen Turbo drin. Einen doppelten Turbo, einen Biturbo. Und ich nehme am Rennen teil und gewinne natürlich. Bin den anderen haushoch überlegen. Ich komme am Ziel an, wo die anderen erst bei der Hälfte sind. Bei der Hälfte der Strecke. Und ich komme an, und jetzt kommen natürlich die Reporter und sagen, ja, sie haben das Rennen gewonnen und so weiter. Wir haben herausgefunden im Hintergrund, dass ein paar Informationen bekommen, sie haben Biturbo im Motor. Wie verantworten Sie sich diesbezüglich? Was sagen Sie dazu? Selbstverständlich haben Sie das Rennen gewonnen. Sie haben geschummelt. Und ich sage jetzt, ja, ich habe zwar den Turbo drin, aber ich habe ihn nie benutzt. Wer würde mir glauben? Wer würde mir glauben? Satan wäre der Erste gewesen, der zu Gott gegangen wäre und sagt, du sagst, dein Sohn hat keine Fähigkeiten, aber er hat Fähigkeiten. Der hat sie nie benutzt. Er hat sie benutzt. Wo ist der Beweis, dass er sie nicht benutzt hat? Er kann es nie offenbaren. Wer wüsste es von uns? Können wir in seinen Geist sehen? Denn welcher Mensch weiß, was im Geist des Menschen ist, als allein der Geist des Menschen? So auch mit Gott. Wer weiß, was im Geist Gottes ist, als allein der Geist Gottes? Das bedeutet, niemand könnte in seinen Verstand sehen und gucken, ob er das benutzt hat oder nicht. Und Satan wüsste es sofort und er hätte alles sofort zerrissen dort, den ganzen Erlösungsplan. Und alles wäre aufgeflogen als ein Schwindel. Er musste also alles im Himmel lassen. Das ist eine wichtige Sache. Aber das, was auf der Erde kam, war der Sohn Gottes, weil der Geist, die Natur dieselbe war. Er war es, der vom Himmel kam. Es war der Sohn Gottes. Dadurch wurde er für den Menschen zu einem Vater, zu einem neuen Vater, zum zweiten Vater, zu einer neuen Lebensquelle. Und er hat die gesamte Menschheit durchdrängt mit diesem neuen Leben, das jetzt lebendiges Leben ist. Schwester Wald beweist das. Sie sagt an einer Stelle, im Leben Jesu ist das, glaube ich. Gott hat die Erde mit einer Gnadenatmosphäre umgeben, die so wirklich ist, wie die Luft, die wir einatmen. Ihr kennt vielleicht dieses Zitat, ist sehr bekannt. Wie die Luft, die wir einatmen. Jeder, der es wählt, diese Luft einzuatmen, diese Atmosphäre einzuatmen, hat das Leben in sich. Wer atmet? Welcher Mensch atmet? Jeder Mensch atmet diese Luft ein. Aber wenn du es nicht bewusst tust, was nützt es dir? Jemand schwimmt in Süßwasser und sagt, ich bin so durstig. Ja, mach den Mund auf, dann läuft dir doch alles rein. Das ist das ganze Problem. Die ganze Menschheit ist durchdrängt mit diesem Leben. Warum? Weil genauso wie Adam, der Mensch, der Vater wurde für die gesamte Menschheit, so wurde Christus zum zweiten Vater für die gesamte Menschheit und hat jedem einzelnen Leben gegeben. Und das beweist Paulus überall. Das ist ein Punkt, den er beweisen möchte. Das ist das, was er ständig zum Vorschein bringen möchte. Aber der es nicht glaubt, würde das jemals in Anspruch nehmen? Nee, der denkt, er ist in seiner Sünde, der denkt, dass er in der Welt ist und der denkt, das, was er denkt, das lebt er auch. Und das ist die Realität. Und das ist für ihn echt. Das ist für ihn Realität. Mehr kennt er nicht. So ein Mensch kann niemals, weil Gott würde ihn nie zwingen, erkenne an, dass ich dich erlöst habe. Nein, ich will nicht. Doch, du erkennst jetzt sofort an, sonst töte ich dich. Das wäre doch keine Freiheit. Das wäre eine Sklaverei. Das wäre ein Roboter. Es müssten Roboter sein, die dann dort sagen, jawohl, ich erkenne es an. Nein, Gott lässt jedem den freien Willen. Jeder darf entscheiden, dieses Leben anzunehmen, weil Gott das Leben jedem gegeben hat. Und das ist das, was ich mit euch lesen wollte in Römer. Wir möchten etwas zügiger durchgehen, dass wir so viele Verse wie möglich lesen können. Ab Vers 21, hier heißt es in Römer 3, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott oder die Gerechtigkeit Gottes, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen und über alle, die glauben. Zu allen und über alle, die glauben. Für die wird es plötzlich zur Realität, sofort. Er sagt weiter, denn es ist kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und im Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Wie sie gesündigt haben, das sehen wir. Hier heißt es in Luther hat übersetzt, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Vers 24, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Hier heißt es also, alle sind Sünder, und hier heißt es, alle werden gerecht. Und werden gerecht, das bezieht sich immer noch auf alle, ohne Verdienst, aus seiner Gnade durch die Lösung, die Christus Jesus geschehen ist. Objektiv, er spricht einmal von Gottes Seite hier. Erst einmal. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut für, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit seiner Geduld. Um nun in der Zeit seiner Gerechtigkeit, in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus Glauben an Jesus. Natürlich, ein anderer erfährt diese Gerechtigkeit nie. Deswegen effektiv, die Endsumme, wenn wir unterm Strich alles zusammenzählen, wird der gerecht, der auch tatsächlich gerecht, subjektiv gerecht, der es glaubt. Alle anderen sind bereits gerecht gemacht, aber sie werden die Gerechtigkeit nie erfahren und besitzen effektiv, subjektiv keine Gerechtigkeit. Von Gottes Seite schon, er hat doch alle Menschen errettet. Aber der Mensch will es nicht für wahr haben und er rennt weg. Und Gott würde ihn nicht zwingen, deswegen ist er, leider würde er den Tod erleiden. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und viele haben gesagt, dieses allein, das hat Luther hinzugefügt. Gehe ich mit? Gar kein Problem. Aber was machen Sie mit dem Wort ohne? Sie wollen dadurch sagen, dass allein die Werke ausschließt. Aber nicht das allein schließt die Werke aus, sondern das Wort ohne schließt die Werke doch aus. Er sagt doch ohne Werke. Na, wodurch dann? Womit dann? Ja, durch den Glauben. Deswegen war die Schlussfolgerung von Luther eine Selbstverständlichkeit. Allein durch den Glauben, ist doch klar. Es gibt nur Glauben oder Werke. Das sind die zwei Wege, durch die in der Bibel gezeigt wird, wie wir versuchen, das Gerechtigkeit zu erlangen. Das sind die zwei Wege. Durch Werke oder durch den Glauben allein. Das sind die zwei Wege, die stets aufgezeigt werden. Durch Eigenbemühen oder wir lassen das Gottes machen. So, also viele haben ein Problem mit dem Wort allein und sagen, nein, das ist hinzugefügt, aber was machen sie mit dem Wort ohne? Das steht im Grundtext. Ohne die Werke des Gesetzes. Das ist schon mal ausgeschlossen, deswegen Werke. Was hat das mit Werken zu tun, sagt Paulus. Deswegen, nun ist aber ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit. Das Gesetz hat damit nichts zu tun, weil das Gesetz dir nicht Gerechtigkeit gibt. Wenn es um die Gabe der Gerechtigkeit geht, bekommst du vom Gesetz keine Gerechtigkeit. Das Gesetz hat nur Verdammung übrig. Das Gesetz selbst ist heilig, gerecht und gut. Aber eben deswegen kann es den Sünder nicht retten. Kann es den Sünder nicht recht sprechen. Weil der Sünder nicht heilig, gerecht und gut ist. Also was hat das Gesetz übrig? Verdammung. Christus nicht, denn Christus ist keine leblose Tafel, sondern Christus ist lebendiges Leben. Er kommt und gibt in unser Herz Leben, die Fülle. Das ist der Erlösungsplan. Ich bitte euch, Geschwister, bleibt offen, ich bitte euch. Seid nicht so wie viele. Wie viele, die einfach sagen, ach, das begreife ich nicht. Ach, ich will das nicht. Ach, das hat doch. Es war ein Bruder dort neulich, und der hat am Vormittag viele Einwände gehabt. Ich habe sehr oft zu ihm rüber gesehen und habe gemerkt, er war sehr ungeduldig. Ja. Ständig so zu hören. Und dann am Nachmittag, kurze Pause war dann am Mittag und er ist zurückgekommen am Nachmittag. Irgendwas hat stattgefunden, ich habe innerlich gebetet für ihn. Und er ist zurückgekommen und er sagt, das ist die Botschaft. Die muss raus in die Welt. Wir können das nicht zurückhalten. Die Botschaft hören wir nirgendwo. Wir müssen das der Welt predigen. Warum wird das nicht gepredigt? Ich war so überrascht, aber so erleichtert. Der Mensch blieb offen bis zum Schluss. Und irgendwann, der hat ihm gezeigt, dass da doch eine Harmonie besteht zwischen dem, was er gesagt hat. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne das Gesetzeswerk, allein durch den Glauben. Und dann gehen wir runter ein bisschen zu Kapitel 4 und dort lesen wir, denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dem aber, der mit Werken umgeht, jetzt macht er einen Kontrast hier, eine Gegenüberstellung. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Natürlich, wer arbeitet, der bekommt seinen Lohn. Dem wird kein Geschenk gegeben. Habt ihr schon mal gehört, dass jemand in der Firma arbeitet und dann kommt der Chef und sagt, Tja, ich weiß, du hast heute nichts gearbeitet, aber ich gebe dir dennoch ein Geschenk. Der hat gearbeitet, der braucht einen Lohn. Der muss belohnt werden. Er hat geleistet und muss das Gegenstück bekommen jetzt dafür. Den Lohn, das Entgelt. Und deswegen sagt Paulus hier, dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Mit anderen Worten, der Werke tut, für den gibt es keine Gnade. Der ist nicht unter der Gnade, der ist unter dem Gesetz. Der leistet und ist verdammt. Das ist das Studium, das wir vielleicht nochmal machen werden, wo das deutlich hervorkommt. Und dann, Vers 5, dem aber, der nicht mit Werken umgeht, sehr wichtig, der nicht mit Werken umgeht, nur dem gilt das, was jetzt hier steht. Glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird der Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Das bedeutet, jeder, der glaubt, ist, jeder, der weiß, jeder, der es erfahren hat, jeder, der verstanden hat, dass er gottlos ist, gelobt sei der Herr. Bist du gottlos? Dank sei dem Herrn, denn er macht den Gottlosen gerecht. Sagst du, du bist nicht gottlos, hast du ein Riesenproblem, weil es gibt keine Gerechtigkeit für dich. Denn es gibt nur Gerechtigkeit für den Gottlosen. Sehr wichtig wieder. Jetzt sagen viele, ja, aber was ist denn mit Jakobus? Jakobus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Jakobus sagt auch, dass Abraham, hier sagt Paulus, Abraham hat nichts mit Werken zu tun gehabt. Er wurde gerecht, einzig nur durch den Glauben. Jakobus scheint ihm zu widersprechen. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Jakobus sagt genau das Gleiche. Nur er fügt, er spricht über ein Detail. Und das haben wir einmal ausführlich besprochen. Wir haben eine anderthalb Stunden, glaube ich, haben wir darüber gesprochen, was wir tun können, um den Glauben zu stärken, um den Glauben zu erhalten, zu stärken und zu bewahren. Das sind die Werke. Und das sind die Werke, von denen Jakobus spricht. Er sagt, siehst du nicht, dass ihn sein Glaube, so wurde der Glaube von Abraham vollkommen. Nicht Abraham wurde vollkommen. Die Vollkommenheit, die unserer Natur Vollkommenheit gibt, das ist die Vollkommenheit Jesu. Jesus tut das, das Gesetz nicht, die Werke nicht. Aber was macht den Glauben vollkommen? Unsere Werke, unsere Opfer, wenn wir alles aufgeben. Das macht den Glauben vollkommen. Es rettet dich nicht, auf keinen Fall. Aber es ist essentiell in der ganzen Sache. Weil wenn du keine Opfer bringst, wenn du dich nicht selbst da vollkommen Gott als wohlgefälliges Opfer da übergibst, kann keine Gerechtigkeit zu dir kommen. Also wir merken, es ist eine vollkommene Kette, die ineinander greift. Gehen wir ein Stückchen weiter. Er geht auf Abraham, Paulus geht auf Abraham ständig jetzt ein und er sagt hier in Vers 10, wie ist er ihm denn zugerechnet worden, als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Ohne Zweifel, nicht als er beschnitten war, sondern als er unbeschnitten war. Das bedeutet, bevor er noch irgendetwas getan hat, sich beschneiden lassen, seinen Sohn beschnitten, bevor die Tat gekommen ist, war er schon gerecht. Die Tat, die danach kam, hat nur offenbart, oder diese Zeremonie, die Beschneidung hat offenbart, dass er bereits gerecht ist. Und das erklärt er. Das Zeichen der Beschneidung, Vers 11, aber empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. So sollte ein Vater werden, alle, die Werke tun, ohne beschnitten zu sein. Das steht dort nicht. Er sollte ein Vater werden, allen, die da glauben, nicht Werke tun. Die glauben, ganz einfach nur glauben. Es muss betont werden, weil ich weiß, dass viele das total missverstehen. Aber die Balance zwischen Werke und Glauben muss da sein. Wir müssen verstehen, wozu Werke sind. Wir müssen erwachsen werden. Werke können uns nicht retten, aber stärken den Glauben. Der Glaube rettet uns. Werke retten uns nicht. Selbst die Werke, die Gott vorbereitet hat, die retten uns nicht. Die sind nur eine Frucht des Glaubens, die uns rettet. Die bezeugt nur, dass wir den Glauben haben, die Werke, die Gott vorbereitet hat, von Anfang in der Welt an, dass wir darin wandeln sollen. Das ist nicht die Erlösung. Das ist nur all denen gegeben, die durch den Glauben gerecht sind. Ihr merkt, der Glaube ist der Kernstück des ganzen Evangeliums. Deswegen heißt es Gerechtigkeit durch Glauben, nicht Gerechtigkeit durch Glauben plus Werke. Ihr seht, also es ist eindeutig. Lesen wir noch ein paar Verse. Hier in Vers 21. Abraham wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Das ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist das vollkommene Vertrauen darauf, was Gott getan hat. Und dann natürlich Konsequenz, Vers 22, darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dass es ihm zugerechnet worden ist, ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern auch um unseretwillen, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn auferweckt hat von den Toten. So. Dann sagt in Kapitel 5, jetzt kommt eigentlich die Erklärung. Hier greift er das Bild vom ersten und vom zweiten Adam auf, im fünften Kapitel. Da leitet er jetzt erstmal ein. Er sagt, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wer ist gerecht geworden? Die Gottlosen. Jeder Gottlose ist gerecht geworden. Nur der, der glaubt, der erfährt es. Und mit dem kann man dann auch mit dem kann man auf einem Niveau sprechen. Der ist nun gerechtfertigt und der glaubt es auch. Jemand, der es nicht glaubt, der wird sich stets weigern, mit dir zu sprechen über solche Dinge oder mit Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns der Bedrängnis. Und dann, jetzt kommt Vers 6, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Wenn er für uns Gottlose gestorben ist, was nützt das Sterben, wenn er uns nicht auch gleich gerecht gemacht hat? Und das sagt auch Paulus an einer anderen Stelle. Die er berufen hat, die hat er aber auch gerecht gemacht. Die er gerecht gemacht hat, die hat er auch geheiligt, sagt er. Also merkt ihr, es kommt nicht etwas schrittweise zu dir, sondern Gott hat ein vollkommenes Paket der gesamten Menschheit gegeben, in Christus. Christus ist der Vater, die Quelle für das neue Leben geworden. Und jeder, der das glaubt, der natürlich, der steht sofort in diesem Leben, weil er glaubt, weil er lebt das, was er glaubt. Er glaubt nur eine Realität, die schon längst Bestand hat, schon längst da ist, schon längst existiert. Und dann Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und jetzt achtet einmal auf Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Wer war Feind? Die ganze Welt war Feind. Jeder Mensch war Feind. Wer wurde versöhnt? Die Feinde, die Gottlosen, die Sünder. Die wurden versöhnt. Nur wenn du das nicht glaubst, wie kannst du das leben, was du nicht glaubst? Das ist das Problem, deswegen spricht Paulus ständig vom Glauben. Glaube, wenn du es glaubst, sagt Johannes, dann machst du Gott nicht zu einem Lügner. Wenn du es nicht glaubst, machst du ihn zum Lügner. Warum? Weil es bereits geschehen ist. Wenn es nicht geschehen wäre, dann könnte man Gott auch nicht zum Lügner machen. Dann könnte man nicht beschuldigt werden, ich mache Gott zu einem Lügner, weil es ist noch nicht geschehen. Er macht nur dann, wenn ich glaube. Dann könnte man ihn nicht zum Lügner machen. Aber man kann ihn zum Lügner machen, in dem Moment, wo ich sage, nein, das ist nicht geschehen. Er hat das ewige Leben gegeben. Dieses Leben ist in seinem Sohn. In seinem Sohn ist die gesamte Menschheit seit 2000 Jahren. Wenn du das nicht glaubst, machst du ihn zum Lügner. Wäre es nicht so, würde er lügen. Und man könnte ihn zum Lügner machen. Aber das, folglich geht das nicht, weil es bereits geschehen ist. Also ihr seht, man kann ihn nur zum Lügner machen, wenn das nicht geschehen ist, wenn das noch nicht geschehen ist. Dann ist er tatsächlich ein Lügner, weil er sagt, er hat Leben gegeben, er hat den Sündlosen, den Gottlosen, den Feind Gottes hat er errettet, wobei das gar nicht der Fall ist. Sondern er wird es tun, wenn der sich bekehrt. Und so ist es ja nicht. Dann wäre er natürlich ein Lügner. Das ist der Punkt, den Paulus hier machen möchte. So, Vers 10, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben nach dem wir nun versöhnt sind. Nachdem er uns versöhnt hat, ist er dabei nicht stehen geblieben, sondern er hat jedem Einzelnen sein Leben gegeben. Deswegen sagt er, wie sollen wir nicht durch sein Leben, das wir jetzt haben, nach der Versöhnung empfangen haben, sofort, unmittelbar, wie sollen wir denn nicht selig werden? Und jetzt erklärt er, warum, auf welcher Grundlage der Mensch Erlösung empfängt. Und deswegen sagt er deshalb, in Vers 12, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Dieses, weil sie alle gesündigt haben, da wird jetzt gesagt, ja, weil wir alle individuell gesündigt haben. Nein, Paulus ist der andere Meinung. Schaut einmal in Vers Vers 17, denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat, warum herrscht der Tod? Wegen der Sünde des einen. Nicht wegen deiner Sünde. Du stirbst nicht wegen deiner Sünde. Du stirbst den zweiten Tod wegen deiner Sünde. Wenn du in deiner Sünde beharrst, stirbst du den zweiten Tod. Keiner ist verantwortlich für den ersten Tod. Keiner. Das ist Adam. Jeder ist selbstverantwortlich für den zweiten Tod. Denn das wäre derselbe. Das ist das Problem. Aber Christus kam, um uns nicht von dem zweiten Tod zu retten. Von dem zweiten Tod gibt es keine Rettung. Er kam, um uns vor dem ersten Tod zu retten. Na, das ist vielleicht ein anderes Thema. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Gut, und dann in Vers 18. Wie nun durch die Sünde des einen, Einzahl, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Für alle Menschen. Alle. Ausnahmslos. Nur wer fährt es nicht, der es nicht glaubt? Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so, genauso auf derselben Grundlage, werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Herrlich. Und dann sagt in Kapitel 6 natürlich als Schlussfolgerung, Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Die bezeugen nur die Realität, was geschehen ist vor 2000 Jahren. Jeder, der sich taufen lässt, der bezeugt, dass er daran glaubt, was vor 2000 Jahren geschehen ist, und dass er ein Teil von dem war, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Deswegen sagt er das. Ja, wisst ihr das nicht? Nicht durch die Taufe wirst du tot. Durch die Taufe bezeugst du, dass du tot bist und dass du glaubst, dass es so ist. Du bist ja nicht tatsächlich tot. Christus ist tot. Aber weil Christus dein Leben ist, deswegen bist du auch gestorben. Aber nur, wenn er dein Leben ist. Er ist es für jeden Menschen. Aber natürlich ist es nicht in deiner Erfahrung, wenn du es nicht glaubst. Ist es überhaupt nicht. Das ist das große Problem. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das ist die Realität. Die Realität der Christen. Und so schließen wir ab mit einem Wort in Korinther. Ich glaube, 1. Korinther. 2. Korinther, Entschuldigung. 2. Korinther 5. Ab Vers 17. 2. Korinther 5, ab Vers 17. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Diese neue Kreatur ist nicht der Mensch. Diese neue Kreatur ist Christus. Wir alle gehören dieser neuen Kreatur an. Ich habe einmal dieses, ich weiß nicht, ob ich das hier in der Predigt schon erwähnt habe, dieses Beispiel. Ohne es böse meinen zu wollen oder irgendetwas. Aber ihr versteht es, ihr seid verständnisvoll und erwachsen. Christus ist der himmlische Fahrstuhl. Er kommt auf die Erde herab, öffnet die Türen und alle Menschen, die in ihn hineingehen durch den Glauben, da geht die Tür zu und die werden mit hochgenommen. Jetzt gibt es einige unter uns, die versuchen, weil die fühlen sich recht stark und die sagen, ach, ich muss doch da nicht reingehen. Ich komme auch so hoch. Ich erfinde schon was. Ich bin schlau genug, ich bin stark genug. Ich hänge mich einfach an den Fahrstuhl. Hänge mich einfach dran, aus eigener Kraft. Ich leiste was. Der hängt sich an Christus und denkt, ich bin stark genug, um ihn zu halten. Das ist der Mensch natürlich nicht. Und er wird hoch und natürlich wird er in Stücke zerrissen. Ihr wisst, wenn einer unten dranhängen würde am Fahrstuhl, da kommen die ganzen Platten vorbei und das Gegengewicht und so weiter, oder irgendetwas, oder die Wände sind dort, der wird in Stücke gerissen. Der schafft es nicht. Dann gibt es andere, die denken sich, aha, ich habe hier eine schöne Leiter, da baue ich jetzt zwei Holzstücke, da baue ich jetzt schöne Sprossen rein und dann gelange ich hoch in den Himmel. Ohne Christus. Die wollen nicht in Christus hinein. Nur dort ist die Lösung. Schaut einmal, das war eigentlich das, was Gott uns verständlich machen wollte durch die Arche Noahs. Wie viele haben überlebt? Und warum? Wo waren die denn drin? In der Arche. Die waren in der Arche drin. Die Arche ist das Boot der Rettung. Ist das Boot, das standhält jedem Sturm, jeder Sintflut und allem, was da überhaupt kommt. Und das war das Sinnbild für Christus.
Sie waren in Christus und wurden gerettet, weil sie geglaubt haben. Simpel. Sie haben geglaubt. Die anderen, alle Menschen, die nicht mit eingestiegen sind, Tiere und alles, was auf dem was auf der Erde fleucht und kreucht, alles ist umgekommen, vollkommen. Alles wurde vollständig vernichtet. Und es geht uns dabei vorrangig um die Menschen. Alle Menschen wurden vernichtet. Warum? Weil sie waren überall, nur nicht in Christus. Sie waren überall, nur nicht in dem rettenden Boot. Und deswegen seht ihr, das, was wir nötig haben, ist, in Christus hineinzugelangen. Das geschieht nicht durch irgendein Werk, das du tust, sondern nur durch das Werk Gottes. Nur durch seine Gnade und seine Liebe uns gegenüber. Deswegen ist es so wichtig, dass wir begreifen, wer wir sind in Christus. Wenn wir ein Teil von Christus sind, dann sind wir in Christus eine neue Person, ein neuer Mensch. Und dieser neue Mensch ist Christus. Gott schaut also auf zwei Menschen, auf den ersten Adam und auf den zweiten Adam, auf den letzten Adam. Nicht auf jeden individuell. Er schaut nur darauf, welches Leben du hast, von welcher Quelle du dein Leben beziehst. Und deine Werke offenbaren das. Die Werke retten dich nicht oder verdammen dich nicht. Nein, aber sie entscheiden, welchen Geist du hast. Und dieser Geist verdammt dich von Natur aus. Das ist der ganze Erlösungsplan. Das ist das Evangelium. Es ist herrlich einfach, herrlich verständlich für jedes Kind. Jeder kann es begreifen, wenn wir offen und ehrlich sind und nicht meinen, wir wären die Schlausten, wir wären die Größten. Und deswegen nimmt Gott die Allerkleinsten, er nimmt die Verhasstesten, die Namenlosen, und dann geht er ein Paulus, der früher die Vergangenheit hatte, dass er was für schlechte Dinge getan hat. Er hat die Gemeinde Gottes verfolgt. Er hat sie eigenhändig hatte die Erlaubnis gegeben und die Stimme gegeben. Er war ein Teil des Sanhedrin, der Elitegarde, die darüber entschieden haben, ob die Todesstrafe verhängt haben und so weiter. Und er hat die Stimme gegeben und so weiter. Er hat sie zum Tode verurteilt. Er hat sie gefangen genommen und weggeführt. So einen Menschen nimmt er, den kleinsten aller Kleinen. Deswegen sagt Paulus, Christus ist gekommen, um den Sünder zu erlösen, unter denen ich der Größte bin. Was habe ich bloß getan? Petrus, der solche Niederschläge erlebte in seinem Leben. Ein Nichtsnutz, könnte man sagen. Den Heiland verleugnet, dann hat er ihn schlecht dargestellt, später vor den Juden und vor den Heiden und so weiter. Aber er war einer der größten Apostel. Johannes, der am Anfang, wie Schwester White beschreibt, ein Kind des Zorns war, von Natur aus. Er hat Vorurteile gehabt in seinem Herzen, er hat gehasst sehr schnell, wurde sehr schnell zum Zorn angeregt und so weiter. All diese Menschen nimmt er. Fischer. Einfache Menschen. Nicht die Großen, die eine saubere Weste haben, die eine perfekte Familie hatten, wo sie aufgewachsen sind und so weiter. Mag sein, dass er auch solche nimmt. Er nimmt jeden, der sich bereit erklärt. Keine Frage. Aber nicht, er nimmt die Schwachen, um die Starken zunichte zu machen. Und deswegen ist die Herrlichkeit Gottes so herrlich und so wundervoll. Möge der Herr uns den Rest noch klar machen, das, was uns noch unverständlich ist, dass wir, wenn wir in Christus sind, ist das einzige Leben, das wir haben, das Leben des zweiten Adams, ist Christus selbst. Und deswegen sagt Paulus, gehört ihr aber Christus an, so seid ihr Abrahams Same. Mit anderen Worten, gehört ihr Christus an, so seid ihr Christus. Er sagt es deutlich. Das ist das, was er versucht, von Anfang bis zum Schluss deutlich hervorzubringen. Von Anfang bis zum Ende. Das ist sein Evangelium. Das ist das, was er versucht zu sagen. Gehört ihr Christus an, so seid ihr Christus. Warum? Weil ich bin gestorben. Und ich weiß, deswegen gibt es immer noch diese Probleme, dass der eine oder andere von uns sagt, ich stehe am Morgen auf, ich habe ein Problem. Wie gehe ich mit dem Leben um? Wie kann ich meine Augen auf Christus halten? Kann nur sein, wenn du tot bist. Du tust doch gar nichts. Du stehst doch da nicht auf. Es ist Christus, der aufsteht. Es ist Christus, der beginnt, den Tag zu tun. Es ist er. Der Unglaube sagt, nein, natürlich nicht. Was sehe ich? Ich sehe die Vergangenheit von Erwin. Ich sehe die Kleidung von Erwin. Ich sehe die Hände von Erwin und ich schaue in den Spiegel und ich sehe die Augen von Erwin und das Gesicht von Erwin. Meine Vernunft verdammt mich. Meine Vernunft sagt mir, du bist verrückt. Du bist nicht Christus. Die Schrift sagt mir, das, was ich nicht sehe, das, was unsichtbar ist, sagt mir, ich bin Christus. Das ist das Einzige, was du bist und mehr bist du nicht. Wenn ich das lese, wenn ich das Leben Jesu lese, lese ich meine Vergangenheit. Wenn ich die Gegenwart Jesu lese, lese ich meine Gegenwart. Wenn ich die Zukunft Jesu lese, lese ich meine Zukunft. All das, was er ist, bin ich. Warum? Weil als er auf die Erde kam, wurde er zu mir, damit ich zu ihm werden kann. Das ist das Geheimnis des ganzen Erlösungsplans. Das ist das Geheimnis des Evangeliums. Deswegen ist es so leblos bei vielen immer noch. Einschließlich mir, wenn ich meine Augen von Christus nehme und diese herrliche Wahrheit aus den Augen lasse, wie alle. Deswegen sind wir nicht einer Meinung in vielen Sachen. Deswegen sind wir nicht alle stets darum bemüht, andere zu retten, andere zu ermahnen und so weiter. Und das ist das Problem auch von Paulus damals gewesen. Paulus wusste, was das Problem war. Er ging umher und dann ein Mensch, gestern habe ich wieder ein Beispiel gebraucht, damit schließe ich auch ab. Ich habe gesagt, jemand ist von neuem geboren. Er glaubt das, was die Schrift sagt. Die Schrift sagt ihm, du bist Christus. Du bist gestorben und mit Christus auferstanden. Du hast das Leben Christi in dir und du bist in Christus. Das bedeutet, du bist in Christus, Christus ist in dir. Ich in euch und du, ihr in mir. Perfekt. Er hat es verstanden, er glaubt es. Und er freut sich sofort. Der Glaube kommt sofort in sein Herz und er beginnt sich zu freuen. Und er kann nicht mehr stillsitzen. Er geht zu seinem Freund und sagt, geht in die Adventgemeinde. Und sagt zu seinem Bruder, du, ich muss dir etwas sagen. Und er erklärt ihm das Ganze und der andere sagt, willst du sagen, machst du dir etwa an, zu sagen, du bist Christus? Er sagt, naja, du musst verstehen, ich bin ein Teil von ihm. Ich bin in ihm. Die Schrift sagt es. Mein Heiland hat es mir bezeugt. Eieiei, weißt du, ich habe da gelesen. Christus warnt vor solchen Menschen wie dir. Falsche Christusse und so weiter. Oh, und der denkt sich, wie kann ich ihm helfen? Wie kann ich ihm helfen, dass er das begreift, was ich begriffen habe? Wie? Aber der andere ist skeptisch. Und er sagt, ich kann das nicht glauben. Natürlich kannst du es nicht glauben. Natürlich nicht, weil du es nicht verstanden hast, worum es geht. Du bist nichts, Christus ist alles. Christus ist gekommen, hat die Menschheit getötet in seinem Fleisch. Und eine neue Rasse erzeugt. Diese Rasse kannst du durch den Glauben annehmen oder nicht. Diese Rasse existiert. Und ich bin ein Zeuge davon, weil ich ein Teil dieser Rasse bin. Und ich weiß, unter euch gibt es viele, die ein Teil sind. Aber ich weiß, dass unter euch einige gibt, die immer noch ein Problem haben und sie sagen, sie sind skeptisch und sie meinen, sie stünden noch auf der sicheren Seite. Und sie sagen, sie denken sich, ich stehe auf der sicheren Seite, wenn ich es nicht so extrem ausdrücke. Wähle deine Worte richtig. Schwester White sagt, in der Endzeit wird jemand kommen im Geist des Elia. Und er wird, wenn man ihm zuhören wird, werden einige sagen, du, deine Botschaft ist zu ernst. Lass dir sagen, wie man es besser machen kann. Das wird die Antwort sein. Weil sie werden es klar hören, sie werden sich sehen und sich vergleichen und das stimmt überhaupt nicht überein damit. Und sie haben ein riesiges Problem jetzt. Und sie können es nicht annehmen, annehmen wollen sie es vielleicht nicht oder können es nicht, ich weiß es nicht warum, aber irgendwie kommt das Resultat dann, sie lehnen es ab. Das war 1888 das Problem. Jones und Wegener haben genau das gesagt. Wegener sagt in seinem Buch, das war die Botschaft von 1888, wiederhole die herrlichen Worte, dein Leben ist mein Leben, ich lebe nicht mehr. Ja Moment, wer lebt dann? Ergreift das Evangelium und lasst es nie mehr los. Das ist eure einzige Hoffnung, ist unsere einzige Chance als gefallene Menschen. Warum ergreifen wir es nicht und loben den Herrn und sind fröhlich, weil es so ist, weil Gott nicht lügen kann? Stellt euch vor, ein junges Ehepaar, der Mann ist arbeiten, lange haben sie versucht, Kinder zu bekommen, es hat nicht geklappt, viele Jahre lang. Und eines Tages erfährt die Frau vom Arzt, sie ist schwanger geworden im zweiten Monat. Und sie bereitet zu Hause alles vor und macht es recht schick und macht ein schönes Essen und so weiter und wartet auf den Mann. Sie möchte ihm, sie haben sich so gesehen nach einem Kind. Und nun ist sie schwanger und jetzt möchte sie ihm das feierlich beibringen. Er kommt zu Hause von der Arbeit, ist geschafft und setzt sich hin und sagt, Liebes, was ist hier los? Was hast du hier? Was machst du hier? Ist ein besonderer Anlass oder was ist los? Die Frau sagt, ich möchte dir etwas sagen. Etwas sehr Wichtiges. Und der Mann ist erstaunt und sie sagt dann plötzlich, kommt raus mit der Sprache und sagt, ich bin schwanger. Und der Mann springt auf und er beginnt, oh Liebes, und er hebt sie hoch und sie tänzeln durch das Wohnzimmer und freuen sich wie kleine Kinder. Der Mann hat keinen einzigen Beweis dafür. Der Mann glaubt einfach nur seine Frau. Die Freude ist ausgebrochen in ihm. Warum? Weil er seine Frau kennt und er versteht und er vertraut ihr. Vertraut, dass das, was sie sagt, ist so. Das ist einfach so. Also, das war ein Beispiel, das betrifft nicht mich, noch nicht vielleicht, aber es war nur ein Beispiel. Aber wir verstehen sofort, Vertrauen, es geht um Vertrauen. Gott spricht hier kein Fleisch und Blut, keine Frau aus Fleisch und Blut, sondern hier spricht Gott. Und Gott sagt zu dir, ich habe dir ewiges Leben gegeben. Und jetzt sitzen wir da und sagen, soll ich das so annehmen? Soll ich nicht? Was fehlt? Was fehlt, was bei dem, zwischen dem Mann und Frau da war? Was fehlt? Vertrauen. Es fehlt Vertrauen. Vertrauen in Gott. Vertrauen, dass Gott genau das tut, was Gott sagt. Wenn wir vertrauen darauf, wenn die Frau etwas sagt, ich weiß, die Frau lügt mich nicht an in so einer wichtigen Sache, vielleicht etwas anderes, vielleicht in Kleinigkeiten, vielleicht ja, aber nicht in so einer Sache. Hier kann sie mich nicht anlügen. Hat Konsequenzen. Und der Mann vertraut sofort oder er kennt sie und weiß, sie hat dich nie angelogen. Und ist vertraut, bedingungslos, deswegen ist er hochgesprungen. Das hat in ihm ja das ausgelöst, dass er hochgesprungen ist und sich gefreut hat. Lasst uns freuen, Geschwister, denn hier spricht nicht Fleisch und Blut, sondern hier spricht Gott und er sagt, ich habe dich angenommen. In dem Geliebten sind wir alle angenommen. Nimm es an und glaube, dass du in dem Geliebten bist und in ihm angenommen bist. Der Herr möge euch segnen und euch dieses Verständnis noch klarer machen. Der Herr segne euch dabei und gebe euch geleuchtete Augen. Amen. Amen.